Die Ratten lernten schnell, das Licht zu fürchten, und die Intensität ihrer Furcht konnte mit mehreren physiologischen Reaktionen gemessen werden. Der wichtigste Befund war, dass sich die Dauer des Schocks nicht nennenswert oder gar nicht auf die Furcht auswirkte. Allein die Schmerzintensität des Reizes zählte. Andere klassische Studien zeigten, dass die elektrische Stimulation spezifischer Areale im Rattengehirn und entsprechender Areale im menschlichen Gehirn ein intensives Lustgefühl erzeugt, in einigen Fällen so intensiv, dass Ratten, die ihr Gehirn durch Drücken eines Hebels stimulieren können, verhungern, weil sie keine Pause zur Nahrungsaufnahme einlegen. Die lustvolle elektrische Stimulation kann in Spannungsstößen unterschiedlicher Stärke und Dauer verabreicht werden. Auch hier kommt es allein auf die Intensität an. Bis zu einem gewissen Punkt scheint die Ausweitung der Dauer eines stimulierenden elektrischen Impulses das Verlangen des Tieres danach nicht zu steigern. Die Regeln, nach denen das Erinnernde Selbst des Menschen funktioniert, haben eine lange evolutionäre Geschichte. Biologie kontra Rationalität. Die nützlichste Erkenntnis aus dem Injektionsproblem, das mich vor Jahren beschäftigte, bestand darin, dass der Erfahrungsnutzen einer Reihe gleich schmerzhafter Injektionen durch bloßes Zählen der Injektionen gemessen werden kann. Wenn alle Injektionen gleich unangenehm sind, dann sind 20 davon doppelt so unangenehm wie 10, und eine Verringerung von 20 auf 18 ist genauso nützlich wie eine von 6 auf 4. Wenn der Entscheidungsnutzen nicht dem Erfahrungsnutzen entspricht, dann stimmt etwas mit der Entscheidung nicht. Die gleiche Logik zeigte sich beim Kalte-Hand-Experiment. Eine Schmerzepisode, die 90 Sekunden dauert, ist schlimmer als die ersten 60 Sekunden dieser Episode. Wenn Menschen sich bereitwillig entscheiden, die längere Episode über sich ergehen zu lassen, dann stimmt etwas mit ihrer Entscheidung nicht. Bei dem Injektionsproblem war die Diskrepanz zwischen der Entscheidung und der Erfahrung auf die abnehmende Empfindlichkeit zurückzuführen. Die Differenz zwischen 18 und 20 ist weniger eindrucksvoll und sie scheint weniger wert zu sein als die Differenz zwischen 6 und 4 Injektionen. In dem Kalte-Hand-Experiment spiegeln sich in dem Fehler zwei Prinzipien der Gedächtnisbildung wider: Vernachlässigung der Dauer und Höchststand-Ende-Regel. Die Mechanismen sind unterschiedlich, aber das Ergebnis ist das gleiche: eine Entscheidung, die nicht richtig auf die Erfahrung abgestimmt ist. Entscheidungen, die nicht die bestmögliche Erfahrung hervorbringen, und Fehlprognosen zukünftiger Gefühle, beides sind schlechte Neuigkeiten für diejenigen, die an die Rationalität des menschlichen Entscheidungsverhaltens glauben. Die Kalte-Hand-Studie zeigte, dass wir nicht voll und ganz darauf vertrauen können, dass sich in unseren Präferenzen unsere Interessen widerspiegeln, selbst wenn sie auf persönlichen Erfahrungen beruhen und die Erinnerung an diese Erfahrung innerhalb der letzten Viertelstunde abgespeichert wurde. Präferenzen und Entscheidungen werden von Erinnerungen geprägt, und die Erinnerungen können falsch sein. Die empirischen Befunde erschüttern die Annahme, Menschen hätten konstante Präferenzen und wüssten, wie sie deren Nutzwert maximieren können, was ein Eckpfeiler des Modells vom rationalen Agenten ist. In unseren Intellekt ist eine Inkonsistenz eingebaut. Wir haben starke Präferenzen bezüglich der Dauer unserer Unlust- und Lusterfahrungen. Wir wollen, dass Unlust schnell vergeht und Lust andauert. Aber unser Gedächtnis, eine Funktion von System 1, ist evolutionär dafür ausgelegt, den intensivsten Moment, den Gipfel einer schmerzhaften oder lustvollen Episode und die Gefühle am Ende der Episode abzuspeichern. Ein Gedächtnis, das die Dauer vernachlässigt, ist unserer Vorliebe für lange lustvolle Erlebnisse und kurze schmerzhafte Episoden nicht dienlich. Zum Thema zwei Selbste. Du beurteilst deine gescheiterte Ehe allein aus der Perspektive des Erinnernden Selbst. Eine Scheidung gleicht einer Symphonie mit einem dissonanten Ausklang. Die Tatsache, dass sie schlecht endete, bedeutet nicht, dass alles nur schlecht gewesen ist. Dies ist ein schlimmer Fall von Vernachlässigung der Dauer. Sie gewichten die positiven und die negativen Seiten ihrer Erfahrung gleich stark, obwohl das Positive 10-mal so lange dauerte wie das Negative. 36. Das Leben als eine Geschichte. Als ich begann, mich wissenschaftlich mit der Frage zu beschäftigen, wie man subjektives Erleben misst, sah ich Verdis Oper La Traviata. Bekannt für ihre hinreißende Musik, ist sie auch eine bewegende Liebesgeschichte zwischen einem jungen Adligen und Violetta, einer Frau aus der Halbwelt. Der Vater des jungen Mannes sucht Violetta auf und überredet sie dazu, ihren Geliebten aufzugeben, um die Ehre der Familie und die Heiratschancen der Schwester des jungen Mannes zu schützen. In einem Akt höchster Selbstaufopferung gibt Violetta vor, auf den Mann, den sie über alles liebt, verzichten zu wollen. Bald darauf flammt ihre Schwindsucht, die im 19. Jahrhundert gebräuchliche Bezeichnung für Tuberkulose, auf. Im letzten Akt liegt Violetta auf dem Sterbebett, umgeben von ein paar Freunden. Als ihr Geliebter von ihrem Zustand erfährt, eilt er nach Paris, um sie zu sehen. Sobald sie die Nachricht hört, flößen ihr Hoffnung und Freude neuen Lebensmut ein. Trotzdem verschlechtert sich ihr Zustand rapide. Ganz egal, wie oft man die Oper gesehen hat, packen einen immer wieder die Spannung und die Furcht des Augenblicks, wird der junge Liebhaber rechtzeitig eintreffen. Man spürt, dass es für ihn enorm wichtig ist, seine Geliebte noch einmal zu sehen, bevor sie stirbt. Natürlich kommt er rechtzeitig. Einige wunderbare Liebesduette werden gesungen und nach 10-minütigem herrlichem Gesang segnet Violetta das Zeitliche. Auf dem Nachhauseweg von der Oper fragte ich mich, weshalb sind uns diese 10 Minuten so wichtig? Ich erkannte sehr schnell, dass mir die Länge von Violettas Leben völlig egal war. Wenn man mir gesagt hätte, dass sie mit 27 Jahren starb, nicht mit 28, wie ich glaubte, hätte mich die Nachricht, dass sie ein Jahr Lebensglück verpasst hatte, überhaupt nicht berührt. Aber die Möglichkeit, die letzten 10 Minuten zu versäumen, war von großer Bedeutung. Außerdem hätten sich die Gefühle, die die Wiedervereinigung der Geliebten in mir auslösten, nicht verändert, wenn ich erfahren hätte, dass sie statt 10 Minuten eine Woche miteinander verbracht hätten. Doch wenn der Liebhaber zu spät gekommen wäre, wäre La Traviata eine ganz andere Geschichte gewesen. Eine Geschichte dreht sich um bedeutende Ereignisse und denkwürdige Momente, nicht um das Vergehen der Zeit. In einer Geschichte ist die Vernachlässigung der Dauer normal, und der Schluss definiert oftmals ihren Charakter. In der Art und Weise, eine Erzählung zu gestalten und in den Erinnerungen an Darmspiegelungen, Urlaube und Filme, kommen die gleichen Kernmerkmale zum Vorschein. Das Erinnernde selbst komponiert Geschichten und bewahrt sie auf, um in Zukunft darauf zurückgreifen zu können. Nicht nur in der Oper stellen wir uns das Leben als eine Geschichte vor und wünschen uns, dass es ein gutes Ende nimmt. Wenn wir von dem Tod einer Frau erfahren, die viele Jahre lang mit ihrer Tochter zerstritten war, wollen wir wissen, ob sie sich vor ihrem Tod noch versöhnt haben. Nicht nur die Gefühle der Tochter sind uns wichtig, wir wollen auch die Erzählung des Lebens der Mutter verbessern. Die Sorge um andere Menschen manifestiert sich oftmals in dem Interesse an der Qualität ihrer Geschichten, nicht an ihren Gefühlen. Tatsächlich können uns sogar Ereignisse, die die Geschichten von bereits verstorbenen Menschen verändern, zutiefst ergreifen. Wir empfinden Mitleid für einen Mann, der in dem Glauben starb, seine Frau habe ihn geliebt, wenn wir erfahren, dass sie viele Jahre lang einen Geliebten hatte und nur wegen des Geldes bei ihrem Mann blieb. Wir bemitleiden den Ehemann, obwohl er ein glückliches Leben gelebt hat. Wir empfinden die Demütigung einer Wissenschaftlerin, die eine bedeutende Entdeckung machte, welche sich nach ihrem Tod als falsch herausstellte, obwohl sie diese Schmach nicht erlebte. Am wichtigsten aber ist natürlich, dass wir uns alle intensiv für die Erzählung unseres eigenen Lebens interessieren und unbedingt wollen, dass es eine gute Geschichte mit einem anständigen Helden wird. Der Psychologe Ed Dehner und seine Studenten fragten sich, ob die Vernachlässigung der Dauer und die Höchststand-Ende-Regel auch die Bewertung ganzer Biografien bestimmt. Sie benutzten eine kurze Lebensbeschreibung einer fiktiven Figur namens Jen, einer unverheirateten Frau ohne Kinder, die bei einem Verkehrsunfall auf der Stelle und schmerzlos starb. In einer Version von Jens Geschichte war sie ihr ganzes Leben hindurch, das entweder 30 oder 60 Jahre dauerte, überaus glücklich. Sie liebte ihre Arbeit, machte oft Urlaub, verbrachte Zeit mit ihren Freunden und ihren Hobbys. In einer anderen Version lebte Jen 5 Jahre länger und sie starb jetzt entweder mit 35 oder mit 65.